Ja, ich sage immer, dass Boris Godunow ist Chorus und Glocken. Also das ist so russische Tradition, sind die großen Glocken, die klingen fast immer und überall. Und es ist auch Teil von Religion. Und die Chöre, die singen auch sehr viel. Das ist eine große Tradition in Russland.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Thomas Schmidt-Ehrenberg, ich bin Musikdramaturg hier am Theater und ich habe heute den Regisseur und Ausstatter Thaddäus Strassberger sowie den Dirigenten Oliver von Dohnányi zum Kantinengespräch eingeladen. Mit Ihnen möchte ich über die neue Opernproduktion des Tiroler Landestheaters sprechen, Boris Godunow von Modest Mussorgsky, ein Stück, das nun erstmals überhaupt in Innsbruck zu erleben ist. Thaddäus Strassberger ist ein international sehr erfolgreicher Opernregisseur und Ausstatter. Er stammt aus den USA. Er hat bereits an den Opernhäusern von Oslo, London, Montreal, Washington und Los Angeles inszeniert und vielen weiteren Häusern. Mehrfach hat er auch an der Uraloper Jekaterinburg gearbeitet, wo er 2014 für seine Inszenierung von Philipp Glass Oper Satya Graha mit 2 Golden Mask Awards ausgezeichnet wurde, einem der bedeutendsten Theaterpreise Russlands. Und er ist auch nicht zum ersten Mal hier in Innsbruck. Er hat beispielsweise Tschaikowskis Peak Dam hier inszeniert, Offenbachs Hoffmanns Erzählungen oder zuletzt in der vergangenen Spielzeit Massenets Oper Werther. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Und ich begrüße auch ebenso herzlich zum Kantinengespräch einen Dirigenten, der sehr erfahren ist, international erfolgreich, insbesondere im Opernbereich. Er war Chefdirigent der slowakischen Nationaloper, Chefdirigent des Prager Nationaltheaters für viele Jahre. Er hat an den führenden Opernhäusern weltweit dirigiert, in Zürich, Kopenhagen, London, Budapest, Sofia, Buenos Aires, um nur einige zu nennen. Auch am Moskauer Bolschoi-Theater hat er dirigiert, an der Wiener Staatsoper und an der Bayerischen Staatsoper. Er kennt Thaddäus Strassberger gut, insbesondere von seiner Arbeit an der Uraloper Jekaterinburg, wo die beiden zusammen unter anderem Satya Graha zusammen herausgebracht haben. Auch er gewann den Golden Mask Award als bester Dirigent übrigens im Jahre 2018. Und er dirigiert jetzt zum ersten Mal hier bei uns in Innsbruck. Er hat aber auch einen kleinen indirekten Innsbruck-Bezug dadurch, dass er vor vielen, vielen Jahren bei einem echten gebürtigen Innsbrucker in Wien studiert hat, bei Ottmar Suitner, einem legendären Dirigenten. Ich begrüße ganz herzlich Oliver von Dohnányi und freue mich, dass ihr beiden da seid und mir heute im Podcast ein bisschen Rede und Antwort steht. Wir zeigen ja in Innsbruck die Urfassung der Oper Boris Godunow von 1869, eine Fassung, die zunächst einmal vom Mariinsky-Theater abgelehnt worden ist, unter anderem aufgrund einer vermeintlich fehlenden zentralen Frauenpartie. Aber auch die Komponistenfreunde Mussorgskys, die Angehörigen des sogenannten mächtigen Häufleins, haben damals durchaus irritiert reagiert auf dieses Werk, insbesondere auch auf die Instrumentation Mussorgskys. Das Ergebnis war unter anderem, dass Rimsky-Korsakow später eine eigene, überarbeitete Fassung der Oper herausgebracht hat. Und tatsächlich war diese Fassung lange in den Spielplänen der Opernhäuser vorherrschend. Oliver, ich weiß, du hast die Rimsky-Korsakow-Fassung bereits schon einmal dirigiert. Jetzt aber ist es deine Premiere mit der Urfassung. Was würdest du sagen, wo jetzt, nachdem du diese Urfassung kennengelernt hast, wo siehst du die Stärken dieser Urfassung, das Besondere, den Grund, warum man diese Urfassung heutzutage doch verstärkt auch auf die Bühne bringt?
Also heute ist die Optik schon ein bisschen anders. Die Oper damals, wenn wir sehen, dass die zum Beispiel Rimsky-Korsakow oder die anderen Komponisten damals, was die geschrieben haben, Das war so eine schöne romantische Musik mit alle schönen Klänge, und das war immer so harmonisch und schön. Da plötzlich kommt ein Anfang der Rebel, der macht was niemand erwartet. Der trinkt sehr viel, und das sieht man auch in die Musik, dass die Musik ist wild, manchmal ist so ungekämmt oder ist nicht so die Ende ist zum Beispiel nicht immer Ende, ja, und das ist aber gut für die Musik. Und wenn man das von heutigen Zustand sieht, sagt man, ja, das ist doch ein geniales Werk, und warum soll man das überarbeiten und machen anders, wie er das gewollt hatte. Das ist genauso wie mit Janáček, ja, der hatte auch damals, wenn er die eigenen Werke geschrieben hat, hatte er auch Probleme mit, besonders mit Direktion des Nationaltheaters in Prag, weil die sagten, nein, das ist amateurhaft und das ist hier wild und hier nicht schön und wir machen das schöner. Aber schöner heißt nicht immer besser, ja. Und diese raue, also sagen wir manchmal auch ganz drastische Instrumentation, das ist das, was hier auf diesem Stück sehr schön und sehr besonders gut klingt. Ja. Also ich meine, dass diese Fassung ist ganz gut zu spielen, und ich werde vielleicht auch immer nur die spielen.
Und ein Reiz dieser Fassung, Thaddäus, liegt ja auch darin, dass sie von der Grundform her so modern ist. Fast filmisch hat man das Gefühl, diese blockhaft gegeneinander gesetzten Szenen. Wie siehst du das?
Ja, es geht immer weiter. So, es stoppt nicht zwischen einer Szene und der anderen. Ich finde es cool, weil am Anfang haben wir diesen riesengroßen Chor, und auch in der Schlussszene ist Chor. Weil früher hast du gesagt, dass es gibt keine Hauptdamenrolle, aber das Volk spielt die am größten Rolle in diesem Stück, und sie singen doch am Anfang bis zum Ende. Und ich finde es auch cool, dass später, wie Oliver gerade gesagt hat, dass es soll so sein, wir brauchen eine Szene, so war die Form von Oper, so wir haben eine Primadonna und wir haben Ballett und alles, aber er wollte diese starke Geschichte erzählen, und es ist nur basiert auf den Narod, so das Volk ist die Hauptrolle, und damals waren nur die Herren als die Leaders und sowas. Und so, wir brauchen keine extra Love Story. Es ist so konzentriert und kompakt, was diese Fassung ist. Und ich finde es cool, dass es gibt gar nichts extra. Wir müssen nicht diesen Fett wegschneiden, sondern wir haben nur das Fleisch.
Also Mussorgsky hat sich freigemacht auch von diesen Opernkonventionen, ne? Diesen formalen Konventionen.
Er war auch sehr jung, 28 Jahre alt war, und auch Puschkin nur 26 Jahre alt, wenn er die Schauspiel geschrieben hat. Und ich finde etwas, das ist freier, so es ist genau so ein First Impact, was eine junge Komponist und Dichter erzählen wollen.
Ja, mit dieser Oper. Die basiert ja, du hast ja schon angesprochen, auf dem gleichnamigen Drama von Alexander Puschkin und zum großen Teil auch auf historischen Fakten, muss man sagen. Die Oper handelt vielleicht für unsere Hörer noch mal etwa kurz zusammengefasst vom Zaren Boris Godunow, der von 1598 bis 1605 regiert hat und der von vielen verdächtigt worden ist, Schuld am Tode Dimitris zu tragen, dem Sohn seines Vorvorgängers auf dem Zarenthron, Iwans des Schrecklichen. Und in der Oper ist es dann so, da beschließt ein junger Mönch, einer Verschwörungstheorie zu folgen, wonach Dimitri gar nicht wirklich gestorben ist, sondern noch lebt. Und dieser Mönch nimmt dann die Identität Dimitris an, und es gelingt ihm tatsächlich, als Pseudo-Dimitri den polnischen König als Unterstützer zu gewinnen. Und mit polnischen Truppen marschiert dieser Pseudo-Dimitri dann gen Moskau, um den Zarenthron zu erobern. Boris Godunow, von seinem Volk angefeindet und von Wahnvorstellungen gepeinigt, zerbricht dann schließlich unter diesem Druck, der sich gegen ihn aufgebaut hat. Ja, Thaddäus, wir wissen, dass Puschkin, aber auch Mussorgsky mit diesem Stoff etwas auch über ihre Gegenwart erzählen wollten. Jetzt inszenierst du diese Oper im Jahr 2023. Und wie ich finde, versuchst du dem Ganzen auch etwas Überzeitliches zu geben. Also du machst kein dokumentarisches Geschichtstheater, sondern versuchst es ein Stück weit zu abstrahieren. In welcher Weise ist denn dieser Machtkampf, von dem die Oper erzählt, für uns heute noch interessant oder relevant?
Jedes Mal, dass wir eine neue Oper auf der Bühne bringen, wenn wir das inszenieren, es ist contemporary, es ist zeitgenössisch, weil wir sind hier live mit unserem Publikum und was passiert auf der Bühne. So die Noten, so die Partitur liegt im Archiv, aber das ist nicht der Oper. Der Oper ist es nur lebendig, wenn wir alle zusammen sind. Und es ist undenkbar, heute zu erzählen nur etwas von der Vergangenheit, wie es war. Das ist auch langweilig, weil der Pimmin, so dieser alte Mönch, er schreibt immer über was passiert ist. Er ist wie ein Schreiber, so ein Dichter. Auch so mit die Mönche zum Beispiel mit der Bibel, dass sie haben das immer so, es verwandelt sich ein bisschen beim jedes Mal, dass wir das kopieren. Wenn wir erzählen, dann wir sagen etwas dazu oder wir lassen etwas weg. Und das ist genauso mit deiner Inszenierung. Oliver kennt diesen Stück sehr gut und ich habe es vielmals gesehen. Es gibt so verschiedene Fassungen, dass man auf der Bühne oder im Internet sehen kann. Und jeder hat ein Teil, das ist jetzt ein Teil von unsere Tradition, was bedeutet Boris Godunow, aber wir müssen jetzt wählen, was ist wichtig für uns heute zum Inszenierung. Und in der Zwischenzeit, so diese Produktion war vor 3 Jahren geplant, bevor diesen russischen Krieg in Ukraine und sowas und auch mit Corona, wir sind irgendwie getrennt von Russland jetzt. Und das können wir nicht vergessen, wenn wir das auf der Bühne jetzt bringen. Ich kann nicht genau sagen, weil ich arbeite nicht so intellektuell, so muss ich tun, weil es muss so ein Bedeutung haben, sondern es ist ein bisschen mehr, dass wir, ich gehe um die Themen. Und dann, was wir bei der Premiere haben, ich denke, dass es gibt viel Inhalt von heute, aber es ist nicht so geplant, von Anfang, dass wir erzählen etwas von heute. Aber unser Stoff, das wir benutzen, die Basis, die Grundmaterial, ist alles da. Und dann, wir können etwas Neues machen.
Du hast das Thema angesprochen, Geschichte, beziehungsweise der Umgang mit Geschichte, auch dass Geschichte und geschichtliche Wahrheiten relativ sind. Das ist ja auch ein Thema des Stückes. Also du hast Pimen angesprochen, der diese Chronik der russischen Geschichte schreibt innerhalb der Oper. Aber so eindeutig ist es mit den geschichtlichen Wahrheiten eben nicht.
Ja, was bedeutet Wahrheit? Oliver und ich haben Satyagraha zusammen gemacht und das heißt der Markt der Wahrheit. Aber wir müssen wählen, was ist unsere Wahrheit? Es ist nicht nur, dass es existiert. Diese Wahrheit müssen wir täglich wieder bauen.
Auch ein Thema, was du schon angesprochen hast, die Rolle des Chores in der Oper. Boris Godunow gilt ja als eine große Choroper, wenngleich das in den anderen Fassungen noch stärker ist als in der Urfassung. Aber trotzdem, wie würdest du, Thaddäus, die Rolle des Volkes beschreiben und wie inszenierst du dieses Volk? Ist das sozusagen Verfügungsmasse der Mächtigen oder ist das Volk auch selbst hier handelnder Akteur?
Ja, ich denke als Publikum, dass es einfacher irgendwie so unser Schlüssel, diese Oper zu verstehen, ist durch das Volk. Es ist, wir können, ich bin kein König, ich bin kein Zar, ich bin kein Prinz, aber ich kenne alle die anderen Leute auf der Bühne. Und ich denke, dass durch die Augen von der Chor, dann wir können besser diese Hauptrolle anschauen.
Oliver, für jede der 7 Szenen, die wir hier haben, die spielen ja alle an anderen Schauplätzen und meistens auch mit wechselndem Personal. Wir haben einen allgemein zugänglichen Platz draußen, eine Klosterzelle, den Kremlpalast, eine ganz einfache Kaschemme nahe der Grenze, sehr unterschiedliche Orte. Und ich finde, Mussorgsky schafft es auf sehr eindrucksvolle Weise, jeder Szene eine ganz eigene musikalische Atmosphäre zu geben. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt, das ist so. Und er war auch sehr, sehr begabt mit den Themen. Er arbeitet mit, so wie Wagner, mit eigenen Themen. Und das hört man auch bei diesen verschiedenen Szenen. Und wenn man die Schenke zum Beispiel sieht, das ist ganz andere Musik. Und da ist auch die berühmte Arie von Varlam, die alle kennen oder viele Leute kennen. Und sind die Massenszenen, so wie die Koronation oder auch den Anfang und dann die große Choralszene. Und die haben ganz anderen Instrumentar und ganz anderen Klang auch. Wenn man die erste Klänge am Anfang hört, das ist dieses große Feier und das sind die Glocken, die wir Gott sei Dank auch haben, wunderschöne Glocken von Firma Grassmeyer. Und ich bin sehr froh, dass wir das zusammengeknüpft haben, dass dieses Familiensilber aus Innsbruck kann auch auf der Bühne in Landestheater erklingen. Also wie du gesagt hast, das ist immer was anderes, jede Szene hat eigenes.
Und durch diese Glocken bekommt ja auch so die Sphäre des Religiösen eine ganz besondere Rolle in diesem Stück.
Ja, ich sage immer, dass Boris Godunow ist Chorus und Glocken. Also das ist so russische Tradition, sind die großen Glocken, die klingen fast immer und überall in Russland. Und es ist auch Teil von Religion. Und die Chöre, die singen auch sehr viel. Das ist eine große Tradition in Russland, dass die in der russischen Kirche, in die orthodoxe Kirche ist immer ein großes Chor dabei. Und das machen auch zum Beispiel, ich war in Jekaterinburg 5 Jahre Musikdirektor und auch unsere Solisten sind verpflichtet oder teilweise verpflichtet, in die Kirche gehen und da zu singen, auch in Chor. Und dann klingt das aber wunderbar. Das sind diese wunderschönen Eindrücke, die diese Kirche dann macht.
Thaddäus, eine Figur in dem Stück, die ist eine etwas besondere Figur, aber sie kommt auch im weitesten Sinne aus dem religiösen Kontext heraus, der Gottesnarr, auf Russisch Juro Divi. Das ist so eine russische Spezialität, eine Figur, die eigentlich die ganze russische Geschichte durchzieht. Ein Gottesnarr, das ist jemand, der ja, sich aus der Gesellschaft, aus den weltlichen Zusammenhängen herausgelöst hat, meist arm und mittellos lebt, in der Nachfolge Christi sich begreift und der weder kirchliche noch weltliche Autoritäten anerkennt. Ihm ist also nichts heilig. Er darf alle kritisieren, die weltlichen Mächtigen wie auch die kirchliche Instanz. In der Oper gibt es diesen Gottesnarren, der auch schon bei Puschkin auftaucht. Und er klagt Boris Godunow den Zaren öffentlich des Mordes eben an Dimitri. Er nennt Boris einen Herodes. Du hast diese Figur, wie ich finde, in deiner Inszenierung in besonderer Weise inszeniert, ein bisschen umgedeutet, wie ich finde. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was du in dieser Figur siehst.
Ja, wir kennen diese Figuren in anderer Oper, zum Beispiel Rigoletto ist der Hofnarr zum der Graf von Mantua und er ist erlaubt zu sagen genau, was er will. Und er ist irgendwie frei von all den Regeln, was man normalerweise darf. Und auch der am berühmtesten Gottesnarr in Russland hat diesen Dom in Red Square, das ist St. Basil's Cathedral, ist es jetzt so genannt, das ist nicht die echte Name, aber das am berühmtesten Domkirche in Moskau ist St. Basil, weil er war einer von diesen Gottesnarren. Und er ist, hat sein Grab dort und jetzt ist das ist nur ein Spitzname für diese Kirche. Und das heißt, dass die am berühmtesten Kirche in Russland oder in Moskau, in Red Square, hat den Namen von dieser kleinen Rolle, so diesen armen Mann, das total verrückt war, das war außer von der Gesellschaft. Aber für mich, was Besonderes für diese Rolle ist, ist der Media, so Fernseher, Propaganda, spielt eine große Rolle, weil der Macht von der Staat, es ist machtlos ohne Twitter, ohne Internet, ohne Zeitungen, ohne, ja, Ansagen. Und er spielt diese große Rolle. Er ist nicht nur in einem Platz und er plaudert mit den Kindern und sowas, sondern er ist eine Art von Clown, das ein eigenes Fernsehprogramm hat. Und da als ein Clown kann er viele dumme Dinge sagen, aber es kann auch sehr gefährlich sein. So durch diesen Sense of Humor, es gibt eine Wahrheit oder Lügen, das klingen wie Wahrheit, dass die normale Leute glauben kann. Weil das ist so, das ist etwas sehr Zeitgenössisches jetzt, weil wir wissen viele Dinge wegen Facebook und Telegram und WhatsApp und alles, was passiert jetzt mit diesem Krieg. Aber wir haben viele Kollegen in Russland, das lesen nicht, weil es ist offiziell nicht erlaubt jetzt. So Facebook ist verboten. Und wir haben notiert auch, dass viele von unseren Kollegen und Freunden, sie posten nicht mehr. Auch wenn sie VPN haben oder was, aber wenn es nicht erlaubt ist, so mit diesen Kommunikationen getrennt ist, das ist gefährlich, wenn es gibt nur eine Channel left. So in Russland, in der sowjetischen Seite, es war eigentlich nur zwei Hauptchannels. So ein von Moskau, Govorit Moskau, war die one unique voice. Und dann es war etwas für ein bisschen Entertainment mit Ballett und Musik und bla bla bla, aber das war nur Spaß um die Ecken. Und ich finde es, wenn wir diesen Spaß zusammen mit diesen Propagandamaschinen, es ist wirklich gefährlich. Und auch eine andere Dinge, wir müssen nicht nur mit den Erwachsenen reden, aber als ein Clown, er hat eine bessere Beziehung mit den Kindern. Und durch die Kinder kann man vielleicht etwas tiefer gehen, weil sie sind so offen, weil sie wissen nicht, was passiert in der Vergangenheit war. Du kannst immer alles an die am Kleinsten sagen. Sie glauben sofort. Und das ist ein Schlüssel für diesen Hofnarr, diesen Gottesnarr, dass er spricht direkt mit die Kinder und dann die Kinder sagen es weiter an die andere Kinder und dann an die Mutter und dann die Vater, dann sind sie alles mit einer Stimmung. Ich finde, es ist wirklich gefährlich.
Das heißt aber, in deiner Inszenierung hängt der Gottesnarr durchaus an den Strippen, sozusagen wie eine Marionette, so hast du ihn ja auch inszeniert, an den Strippen der Mächtigen, für die er spricht. Also er ist sozusagen nicht wie der originale Gottesnarr komplett frei und unabhängig, sondern er ist ein Instrument in diesem Fall.
Ja, es gibt diesen Kordelschnur überall, das er verbindet mit Kirche, mit Patriarchen, mit militärischen Leuten, mit KGB. Alles kontrollieren ein bisschen diese Propagandamaschine. Und nur gestern meine Assistentin, die Regieassistentin, hat gesehen, dass Putin in Donbass war. Und sie hat gerade gesehen im Fernseher, genau in die Hintergrund waren Militär und Kirche, so viele Leute da, dass sie machen gar nichts, aber sie sind da zu verstärken diese Bilder. Und man sieht auch, wenn es gibt eine Hauptfigur da, dass vielleicht er oder sie mag nicht alles allein, aber es gibt immer eine zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe, das kontrollieren und manipulieren. Auch vielleicht noch gefährlicher, wenn die in die Schatten sind, nicht im Spotlight.
Und das hast du ja, glaube ich, in deiner Inszenierung auch sehr bewusst so inszeniert, dass diese zweite Reihe hinter dem Zaren oder unterhalb der Zarenebene die fast die gefährlichere und ist in dem Machtkontext des Kreml.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Theater, wenn es gibt einen Intendantwechsel zum Beispiel, es kann sein, dass eine Hauptfigur wechselt sich, aber es gibt viele Leute, die immer da sind. Was bedeutet ein Theater? Es ist nicht nur ein Gebäude, aber es sind die Leute, die da arbeiten. Und es ist so mit einer Stadt, so ein bisschen größer, aber auch, das ist jetzt los die Frage, wenn wir Boris Godunov wegschmeißen oder der andere Fyodor Ivanovich gestorben ist oder wenn Shiyushki kommt als die Nachfolger oder Fyodor oder so, haben wir immer Hoffnung, dass jemand besser kommt, wenn die zweite, dritte, vierte Reihe bleiben immer gleich. Kann es irgendwie ändern sich oder nicht? Ist Narod, dass sie immer Hoffnung haben für eine andere Zukunft, aber vielleicht sind die auch schuldig, weil sie haben gewählt, immer jemand, das gespiegelt die eigene Wünsche, das sie haben.
Ein pessimistischer Abschluss unseres Gespräches.
Aktuelles, realistisch. Ich kann nicht sagen, dass es pessimistisch ist, aber das ist menschlich. Das ist wie wir. Das ist mein lived experience, kann ich sagen, mit Brexit und Trump und überall in der Welt, wo ich arbeite. Ich sehe die gleichen Dinge. Manchmal sagt man, ja, hier in Österreich ist es so, aber ja, in England ist es so. Aber es ist mehr oder weniger gleich. Du hast auch überlebt viel in deinem Leben, so in Czech, wenn alles gewechselt ist. Aber was bleibt und was kommt Neues?
Es ist wahr, es ist noch besonders bei uns war das sehr, sehr groß, weil die Wende war sehr stark und natürlich die höchste Politiker und bei uns war das ganz friedlich alles. Nur die größten Politiker sind inzwischen Businessmen und die KGB-Leute sind Sicherheitsdienst und so weiter. Aber nur die obere Schicht hat sich geändert, aber den Rest bleibt, weil da kann man nicht dem Volk ändern, kann man nicht wechseln, kann man nur die Ansicht wechseln und dann auch die Situation wechselt sich nur so deswegen, dass die andere Bedingungen haben. Aber die Leute sind immer da. Das ist immer auch Russland, das haben wir gesehen, wenn wir Tadeusz und ich zusammen die griechische Passion gemacht haben von Martinu, weil da spielt große Rolle auch die Kirche, also die griechische orthodoxe Kirche. Und wir haben damals, weil wir fürchten, dass die Kirche etwas dagegen tun wird oder boykottieren, haben wir uns mit dem höchsten orthodoxen Priester in Jekaterinburg zusammen ein Gespräch gemacht und haben ihm alles gesagt, wie wir das machen und wie das aussieht. Er hat uns einen Berater gegeben, der soll alles sagen, meistens über die kirchlichen Sachen, aber es war auch so, dass er darauf passte, ob wir etwas nicht gegen den Willen der Kirche machen. Und am Ende waren die alle zufrieden, nur dann habe ich einmal erfahren, es war einmal nicht so gut besetzt und ich habe von meinem Chauffeur erfahren, er sagte, die Leute kommen nicht, weil die kleineren Priester sind dagegen. Und die predigen, gehen sie nicht in diese Oper, weil das ist nicht richtig und das ist für uns nicht denkbar, dass wir schicken unsere Leute zu dieser Oper. Also die haben das boykottiert. Aber die höhere Schichten, die waren dafür, die waren sehr zufrieden und die haben auch die Premiere gesucht und die sagten, wunderbar. Und die haben uns übrigens die Requisiten, Originalrequisiten für die Inszenierung gegeben. Und wir haben damit gespielt.
Das heißt, um nochmal auf Boris Godunow zurückzukommen, es ist auch ein Thema, die Einsamkeit der Macht, also dieser Führungsgestalt. Pushkin hat ja auch das Ganze so ein bisschen auf Shakespeare aufgebaut, auf den Königsdramen, wo das ja auch immer ein Thema ist. Diese Vereinsamung der Mächtigen an der höchsten Stelle und die mangelnde Möglichkeit des Austausches und des Vertrauens zu Menschen um sich herum, glaube ich, die dann auch mit zum Ende dieser Figuren führt.
Heavy is the brow that wears the crown. Das wiederholen wir in jeder Sprache, in jeder Situation. Es ist schwierig, ein Leader zu sein.
Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch, für dieses Kantinengespräch heute. Und in einer Woche ist Premiere, in einer knappen Woche. Und ich drücke die Daumen, dass es eine wunderbare Premiere wird. Vielen Dank für dieses Kantinengespräch, Oliver von Dohnányi und Tadeusz Strassberger.
Danke für die guten Fragen.
Danke, ciao, danke.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.